SBS in deutscher Sprache.
Und damit sage ich guten Abend im Studio bei SBS, Michael Pulch.
Grüß Gott.
Sie sind der EU-Botschafter in Australien, ein 4-Jahres-Job in Canberra und sind seit 18 Monaten da. Was hat Sie hierher gebracht?
Was mich hierher gebracht hat, ist das Interesse an dieser Region in Australien als Land. Ich bin im Europäischen Auswärtigen Dienst schon seit dieser Dienst besteht und hatte einige diplomatische Posten hier in der Region, zuletzt als Botschafter in Singapur, und habe mich deswegen sehr gefreut, dass mir die Gelegenheit gegeben wurde, hier auch nach Australien zu kommen und hier eine Position zu haben.
Wie unterscheidet sich die Arbeit eines EU-Botschafters von der eines Botschafters eines Landes, zum Beispiel Deutschland?
Im Prinzip ist die Art der Arbeit relativ ähnlich. Wir haben etwas unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche. Die EU-Botschaft ist zuständig für alle bilateralen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und ihren Institutionen und dem Gastland. Und unsere Aufgabe ist nach dem Lissabonner Vertrag erweitert worden. Wir sind jetzt auch zuständig für die Koordinierung der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik hier vor Ort. Das ist etwas anders im Vergleich zu den Mitgliedsländern. Es sind bestimmte Bereiche, die wir nicht abdecken.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Konsularwesen. Auch im Kulturbereich sind wir nicht so vertreten wie die Mitgliedsländer. Es gibt erst Ansätze einer europäischen Kulturpolitik. Dafür sind wir sehr stark in allen Handelsfragen, denn die EU-Delegation und die EU-Kommission führen ja die Verhandlungen über ein EU-Australien-Freihandelsabkommen. Also die Aufgabenbereiche unterscheiden sich etwas, aber die Art der Aufgabenstellung ähnelt einer normalen Botschaft.
Dieser Freihandelsvertrag, das ist ja hochinteressant, nicht wahr? Australien bemüht sich ja mit vielen Regionen und Ländern dieser Welt um diese Verträge. Wie weit ist man da?
Wir haben die Verhandlungen im letzten Jahr aufgenommen. Unsere Handelskommissarin Cecilia Malmström war in Canberra im Juni und wir haben bereits 3 Verhandlungsrunden absolviert, die letzte vor 3 Wochen in Canberra. Wir haben einen sehr ambitioniertes Verhandlungsrhythmus gewählt. Wir werden dieses Jahr noch weitere 3 Runden haben zwischen den Verhandlungspartnern und hoffen, dass wir zu einem baldigen, aber auch vor allen Dingen zu einem Abschluss kommen, der wirklich unsere Wirtschaft in die Lage versetzt, diesen Markt besser nutzen zu können und besser präsent zu sein.
So unter dem Strich, wer wird mehr gewinnen?
Keiner. Denn Verhandlungen werden im Prinzip nur dann erfolgreich abgeschlossen, wenn beide Seiten das Gefühl haben, dass sie bei diesen Verhandlungen gut und gleichwertig abgeschnitten haben. Wir haben deswegen auch für jede Verhandlung immer eine Vorausschau, wir nennen das Scoping Exercise, gemacht, die dann darstellt, wo die Stärken der jeweiligen anderen Wirtschaften sind und was wir zusammen als Partner gewinnen können, wenn wir unsere Märkte öffnen.
Welche Güter oder Dienstleistungen möchte Europa vor allem hier zollfrei eben anbieten können?
Wir sind in einigen Bereichen sehr stark. Im Automobilsektor, Pharmazie, medizinischen Exporten. Wir werden auch vor allen Dingen den Markt öffnen für unsere kleinen mittelständischen Unternehmen. Einer der Aspekte bei diesen Freihandelsabkommen, der oft unterschätzt wird, ist, dass ein solcher Markt dann auch im Fokus steht und sich deswegen Unternehmen dafür interessieren, die vorher möglicherweise gar nicht über diesen Markt nachgedacht haben. Das ist ein Effekt, der sehr stark ist. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, als wir den Markt, also das Freihandelsabkommen mit Korea abgeschlossen haben vor etwa 10 Jahren. Seitdem sind die Exporte um 60% gestiegen und das ist ein Wert, der ist sehr viel höher als nur die Tarifreduzierungen vermuten lassen. Es hat auch damit zu tun, dass plötzlich Unternehmen, wie gesagt, sich für diesen Markt interessieren und sich engagieren, die vorher nicht dort präsent waren.
Sie sagten vorhin Win-Win, also beide Seiten müssen gewinnen, damit es ein erfolgreicher Vertrag sein kann. Wo also muss vielleicht die Europäische Union Konzessionen eingehen, um den Markt zu öffnen für australische Güter und Dienstleistungen?
Wir wissen, dass die australischen Ziele für diese Verhandlungen natürlich auch darauf abgerichtet sind, den Agrarmarkt zu öffnen. Australien ist einer der sehr erfolgreichen Agrarexporteure weltweit und Europa ist der größte Agrarimportmarkt der Welt. Deswegen ist es nur natürlich, dass Australien seine Stärke hier auch einbringen möchte. Wir werden unseren Markt öffnen für australische Agrarprodukte. In welchem Maße und für welche Produkte insgesamt wird Ergebnis der Verhandlungen sein. Wir haben allerdings auch hervorragende landwirtschaftliche Produkte, die wir nach Australien bringen wollen. Wir haben gesehen, dass das Weinabkommen, das wir mit Australien in den 90er Jahren abgeschlossen haben, zu einem enormen Zunahme der Weinexporte in beide Richtungen geführt hat. Australien hat seine Weinexporte nach Europa verdoppelt. Und wir sehen auch einen großen Markt, große Marktchancen hier in Australien für hochwertige europäische Agrarprodukte.
SBS Radio am Montagabend mit einem Studiogast Michael Pulch, der EU-Botschafter in Australien. Bald sind ja Europawahlen in den Mitgliedsländern der Europäischen Union, 23. bis 26. Mai. Und ich glaube, Sie sind auch jetzt so auf Werbetour rund um Australien, deswegen sind Sie jetzt in Melbourne, um die Leute, vor allem die Europäer in diesen Städten, den verschiedenen, darauf aufmerksam zu machen, dass sie doch wählen sollen. Wie geht das konkret? Kann man das machen?
Ja, in der Tat, wir möchten gerne Europäer darauf hinweisen, dass sie für viele europäische Länder das Wahlrecht haben, auch im Ausland. Unter den 28 Ländern, die an dieser Wahl teilnehmen werden, und das würde in dem Fall auch bedeuten Großbritannien, gestatten etwa 20 Ländern ihren Einwohnern und ihren Bürgern auch im Ausland zu wählen, unter bestimmten Voraussetzungen. Und das ist oft so nicht bekannt. Die Voraussetzungen variieren von Land zu Land. Deswegen würde ich einfach nur so viel sagen wollen. Ich würde jedem Europäer, also das heißt Leute, die aus Europa hergekommen sind oder Australier mit doppelter Staatsangehörigkeit, doch raten, sich zu informieren bei seiner Botschaft oder seinem Konsulat. Es gibt auch eine Webseite, die speziell für die Europawahlen hergestellt worden ist. thistimeimvoting.eu, auf der man mehr Informationen über die Wahlmöglichkeiten erhalten kann. Und wir möchten durchaus auch die große Anzahl von Europäern hier in Australien aufrufen, sich zu beteiligen, denn es geht bei diesen Wahlen auch um die Zukunft Europas.
Mhm. Sie sagen das so, aber ich denke, viele Bürger denken, das Europaparlament, was machen die überhaupt? Ist das nicht eher so ein bisschen symbolisch? Die Wahlbeteiligung ist ja auch sehr, sehr tief im historischen Vergleich und verglichen mit den Wahlbeteiligungen bei den Parlamentswahlen in den jeweiligen Ländern. Ist das jetzt anders? Ist das Europaparlament jetzt mehr als nur ein Papiertiger?
Auf jeden Fall. Und aber Sie haben schon recht, die Entwicklung ist häufig noch nicht wirklich voll ins Bewusstsein gekommen. Nach dem Lissabonner Vertrag hat das Europaparlament sehr viel mehr Kompetenzen erhalten, als es vorher hatte. Und in vielen Bereichen hat das Europaparlament im Grunde genommen das letzte Wort, wenn es um europäische Rechtsentwicklung geht. So wird dieses Parlament entscheiden über den nächsten europäischen Kommissionspräsidenten und sein Team. Es wird das Budget verabschieden für Europa. Es wird Verträge ratifizieren, unter anderem eben hoffentlich den EU-australischen Freihandelsvertrag. Es wird die Rechtsvorschläge der Kommission annehmen. Das heißt, das Europaparlament ist jetzt eine zentrale Stelle geworden in dem europäischen Rechtsgefüge. Und das bedeutet eben auch, dass es wichtig ist, dass sich Europäer an dieser Wahl beteiligen und ihre Stimme abgeben.
Nehmen wir doch ein Beispiel, also Verbot von Plastiktüten. Ist das Europaparlament inzwischen so weit, dass es so ein Gesetz beschließen kann, das dann auch wirklich gilt in allen EU-Mitgliedsländern?
Genau so ist es. Diese Gesetze werden dann auf europäischer Ebene beschlossen, mit Zustimmung der Mitgliedsländer natürlich in der Vorbereitungsphase und dann von den Mitgliedsländern umgesetzt. Aber umgekehrt, selbst wenn ein solcher Gesetzesvorschlag aus der Kommission oder von den Mitgliedsländern eingebracht würde und nicht die Zustimmung des Parlaments hätte, würde es auch nicht angenommen werden.
Mhm. Wie ist es im Moment zusammengesetzt?
Im Moment, also wir haben eine Zusammensetzung des Parlaments von etwa 750 Parlamentariern. Diese Parlamentarier schließen sich zusammen zu verschiedenen Gruppen, die ihre politische Herkunft abbilden. Die Mehrheit im Parlament ist sichergestellt durch eine Mehrheit der Parlamentarier auf der Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Koalition. Das heißt also im deutschen Sinne konservative christlich-demokratische Parteien beziehungsweise sozialdemokratische. Wir erwarten, dass bei dieser Wahl aus verschiedenen Gründen populistische Parteien auf dem rechten und linken Spektrum hinzugewinnen werden, sodass sich das Spektrum der Parteien in der Mitte erweitern muss, um zum Beispiel die Liberalen mit zu umfassen. Wir glauben aber dennoch, dass es eine stabile Mehrheit geben wird der Parteien der Mitte, um die Politik der Marktöffnung, die Politik der Demokratisierung Europas erfolgreich voranzuführen.
Wo ist das Parlament? In Straßburg?
Das Parlament hat seinen Hauptsitz in Straßburg, aber Ausschüsse tagen auch in Brüssel. Und das Sekretariat ist in Luxemburg. Es ist halt sozusagen verteilt, aber der Hauptsitz des Parlaments in der Tat ist Straßburg.
Und welche Sprache wird gesprochen im Parlament?
Alle Sprachen werden gesprochen. Und das ist auch ganz interessant, wenn man mal bei den Diskussionen dabei war. Ich musste auch gelegentlich vor dem Europäischen Parlament schon mal vortragen. Das wird in die verschiedenen Sprachen übersetzt. Die europäischen Sprachen werden im Prinzip gleichberechtigt behandelt.
Und gibt es so etwas wie in Australien einen Speaker?
Es gibt einen Parlamentspräsidenten, in der Tat, ist zurzeit ein Italiener. Und die jeweiligen Fraktionen haben auch ihre eigenen Vorsitzenden. Also die Organisation des Europäischen Parlaments ähnelt sehr stark die wir aus den nationalen Parlamenten kennen.
Und die Wahlen, sie finden alle 5 Jahre statt?
Korrekt.
Ist das nicht ein bisschen zu lang? In vielen Ländern sind es ja 3 oder 4.
Ja, in der Tat, man kann sich überlegen, wie lange ist eine gute Parlamentszeit. Auf der anderen Seite muss man sich schon überlegen, wir haben das angeglichen ein bisschen an die Zeit der Kommission, die auch jeweils der Kommissionspräsident für 5 Jahre gewählt ist. Und es ist natürlich auch eine große Wahl, eine der größten demokratischen Wahlen der Welt, wenn man so will. 500 Millionen Bürger werden vertreten durch dieses Parlament. Das heißt, man muss sich auch überlegen, ob man diese Wahlen tatsächlich in kürzeren Abständen so durchführen sollte. Ich glaube, es hat sich bewährt, dass man diesen 5-Jahres-Rhythmus beibehalten hat.
Und es ist ein Berufsparlament?
Es ist ein Parlament wie andere Parlamente auch. Das heißt, die Abgeordneten erhalten Diäten, die sie in der Lage versetzen, sich nur dieser Tätigkeit zu widmen. Das schließt aber nicht aus, dass, wie in vielen anderen Parlamenten auch, sie Nebentätigkeiten ausüben können.
Aber sie dürfen nicht, ein Abgeordneter in ihrem eigenen Land auch noch sein?
Das ist zutreffend. Parlamentarier des Europäischen Parlaments können eigentlich auch von dem Zeitaufwand, den das bedeutet, nur im Europäischen Parlament selbst arbeiten.
SBS Radio.
SBS Radio am Montagabend mit einem Studiogast heute, Michael Pulch, der EU-Botschafter in Australien. Ein 4-Jahres-Job und er ist seit 18 Monaten in Canberra. Wie gefällt es Ihnen da?
Es gefällt uns, also meiner Frau und mir selbst, ausgesprochen gut. Unsere beiden Kinder sind in Europa zum Studium oder zur Arbeit und kommen gerne auch nach Canberra vorbei, um uns zu besuchen. Ich komme von einer großen Stadt in einem kleinen Land vorher, in Singapur. Nun eine kleinere Stadt in einem sehr großen Land. Und ich glaube, diese Bandbreite der Erfahrung, die man hier in Australien machen kann, macht dieses Land doch wirklich so spannend für alle, die hier arbeiten dürfen. Und Canberra als Stadt ist eigentlich sehr angenehm. Und ich glaube, es ist eine von diesen Städten, die man wirklich erst schätzen kann, wenn man das nicht mehr hat, was sie bietet. Gute Luft, freien Verkehr, Erreichbarkeit, Sicherheit und die ganzen Möglichkeiten der sehr schönen Landschaft außenrum.
Aber nicht ein bisschen, ich will Ihnen da nicht auf die Füße treten, aber das Vorurteil so in Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, die großen Städte hier, lautet, es ist ein bisschen langweilig da, ein bisschen ruhig, zu ruhig vielleicht.
Ja, das ist, glaube ich, ein Vorurteil, das generell für alle Städte gilt, bei denen die Hauptstadt kleiner ist als die Wirtschaftszentren. Ich glaube, man hat das früher von Bonn auch so gesagt, eine Stadt, in der ich studiert habe und die mir gut gefallen hat. Und natürlich, wenn man sie vergleicht mit Berlin oder München oder Hamburg, entsprechend natürlich kleiner ist. Das ist übrigens in den USA auch nicht anders, zwischen Washington und New York. Also ich glaube, es ist Canberra hat mehr zu bieten, als man es oft wahrnimmt. Wir werden jetzt in den nächsten zwei Wochen das internationale Musikfestival in Canberra haben, das wir auch unterstützen. Meine Frau und ich machen dort auch, wir haben kleine Hauskonzerte organisiert, um das etwas zu unterstützen. Es sind sehr viele Filmfestivals der verschiedenen Länder, die dort vertreten sind, die organisiert werden. Es gibt also einiges auch dort zu tun, aber es ist natürlich schon auch so, dass Städte wie Melbourne oder Sydney kulturell sehr facettenreich sind und wir deswegen auch gerne einmal hier vorbeikommen. Deswegen freue ich mich immer bei Gelegenheiten auch mal außerhalb von Canberra zu sein. Und der Posten, den ich habe, macht es auch erforderlich, dass man die ganze Bandbreite Australiens kennenlernt.
Sie sind seit 1,5 Jahren hier. Wenn Sie jetzt einem Nicht-Australier vielleicht zu Hause in Deutschland erklären müssen, was so die typischen Eigenschaften der Australier sind, so die Seele, die Essenz des Australiers, was würden Sie sagen?
Ich glaube, das ist ganz schwer, so etwas in Worte zu fassen. Ich glaube, Australien ist sehr stark auch geprägt von dem Land selber, von den Landschaften, die es hier gibt. Ein gewisses Gefühl von Freiheit, das sich einstellt, wenn man auch Platz hat und wenn man ein Land hat, das relativ jung ist, sich auch in seiner Nationalhymne ja auch als junges Land und als junge Bevölkerung begreift. Gleichzeitig ist es ein Land, das sich geöffnet hat und deswegen in den großen Städten auch sehr kosmopolitisch wirkt und geworden ist. Und ich glaube, das ist diese Entwicklung Australiens, die es auch so anziehend macht für uns Europäer. Für die Generation meiner Kinder ist Australien das neue USA. Wenn man also Generation vorher ein sogenanntes Zwischenjahr hatte, dieses berühmte Gap Year, dann ist man oft in die USA gefahren. Heute durch Work and Travel und andere Programme kommen viele doch eher nach Australien als in die USA. Und ich glaube, dass der Trend wird anhalten. Ich sehe sehr viele junge Europäer, die hier für ein Jahr nach Australien gekommen sind.
Orten Sie auch Schwächen?
Naja, wir schauen nicht nach Schwächen als solche. Ich finde, die Stärken, die Australien hat, sind das, was uns am meisten begeistert. Eine Sache, die wir tun als Europäer, ist versuchen darzustellen, dass sich auch Europa gewandelt hat. Und das ist natürlich, wenn man sehr weit entfernt ist von Australien, oft nicht so, so unmittelbar zu erleben. Und deswegen organisieren wir eben auch Informationsabende und Veranstaltungen und so weiter, auch mit unseren Mitgliedsländern, um ein modernes Europabild zu vermitteln. Was Australien nun durch, sagen wir mal, organisieren muss, sich neu aufstellen muss, ist nach dem Brexit. Bislang sind alle Verbindungen nach Europa über Großbritannien, meistens über London gelaufen. In der Zukunft wird dieses System so nicht mehr so erfolgreich sein können. wenn der Brexit vollzogen ist. Australien muss sich neu aufstellen und direkte Verbindungen zu unseren Mitgliedsländern und aber auch zu den europäischen Institutionen und Europa selber aufbauen. Und das, glaube ich, wird auch helfen, ein neues Verständnis von Europa zu bekommen. Und ich sehe auch ein enormes Interesse im Moment. Die Nachfrage nach aktuellen Informationen zu dem, was in Europa passiert, ist sehr viel größer geworden, aus verschiedenen Gründen. Und einer davon ist sozusagen auch diese Erfahrung, dass man sich neu aufstellen muss gegen Europa.
Die Zeit reicht noch für einen letzten Gesprächsblock mit Michael Pulch, EU-Botschafter in Australien, unser SBS-Studiogast heute Abend. Ihre Hobbys, Interessen?
Ja, also Australien ist ein fantastisches Land für jeden, der Sport interessiert ist. Meine Frau und ich lieben verschiedene Sportarten, die hier in Australien gerne ausgeübt werden. Von Tennis bis zu Wassersportarten, Wanderungen hier entlang der Küste. Gibt es also ganz hervorragende Möglichkeiten. Was unser Kulturinteresse angeht, da finden wir auch in Australien ein reiches Angebot, Facetten, die wir sonst so noch nicht gekannt haben, auch die Aboriginal-Kultur zum Beispiel. Von daher haben wir eigentlich hier viele Möglichkeiten, auch das zu tun, was wir gerne in der Freizeit machen.
Und Sie haben vorhin Bonn erwähnt, wo Sie studiert haben. Sind Sie da auch groß geworden, vielleicht geboren? Oder?
Nein, ich bin groß geworden in der Pfalz, also in Südwestdeutschland. Ich sage hier immer in der Nähe von Heidelberg, weil das für viele Australier ein Begriff ist. Und bin später nach Bonn gegangen zum Studium und habe auch im Auswärtigen Amt die ersten Jahre angefangen, bevor ich dann zu den europäischen Institutionen nach Brüssel gewechselt bin. Aber die Rheinschiene, von der auch meine Familie kommt, ist sozusagen in Deutschland unsere Heimat.
Und das Flair für die weite Welt, das Interesse für die internationale Politik, für die Diplomatie, wurde Ihnen das in die Wiege gelegt?
Nicht unbedingt. Aber das hat mich eigentlich schon immer interessiert und ich bin auch nach Bonn zum Jurastudium gegangen, durchaus mit der Intention, später international zu arbeiten. Bonn hatte einen großen Vorteil. Ich hatte ein Studentenapartment, das war gleich gegenüber dem Auswärtigen Amt und man sah eben auch viele Politiker direkt in der Stadt und hatte also viele Möglichkeiten, auch Gespräche zu internationalen Themen zu führen und das hat dann ganz automatisch dazu geführt, dass man sich dafür auch später interessiert hat und so ist dann mein Lebensweg daraus geworden.
Was war Ihre erste Station dann im Ausland?
Meine erste Station war eine, die mich eigentlich besonders interessiert hatte, war Korea. Ich hatte damals im Auswärtigen Amt die Gelegenheit, ein Drittsprachenprogramm zu machen und hatte damals Koreanisch gewählt, weil ich fand, das war ein aufstrebendes Land. Wir kamen dann nach Korea und das war zu der Zeit der deutschen Wiedervereinigung, die sehr überraschend kam und löste unglaubliche Emotionen auch gerade in Korea, einem geteilten Land aus und viele, ich habe damals in der deutschen Botschaft als politischer Referent gearbeitet, kamen dann auf uns zu und sagten, wie habt ihr das geschafft, wie macht ihr das, ihr müsst doch alle sehr glücklich sein und also es war eine sehr große Anteilnahme in dem Land und ich habe jetzt noch einen Bezug zu der Region und das war der Einstieg in den asiatisch-pazifischen Raum und seitdem haben wir bis auf eine Unterbrechung in Washington, die meisten unserer Posten hier tatsächlich in dem Raum gehabt.
Das waren
Tokio, Peking, dann Singapur und jetzt hier in Canberra.
Mit Korea, ein geteiltes Land. Ich glaube, oder Sie haben gesagt, die Bürger dort würden sich wahrscheinlich nichts sehnlicher wünschen, als wieder ein Land zu sein. Es sind ja auch wie in Deutschland Familien auseinandergerissen worden. Was braucht es, dass sowas passieren kann wie in Deutschland?
Nun, wir haben in Deutschland eine Konstellation gehabt, die es uns ermöglichte, diesen Schritt zu machen. Ich glaube, man braucht natürlich auch eine Führerschaft in Deutschland, die Gunst der Stunde erkannt hat und ergriffen hat. Aber was es erst ermöglichte, und das ist auch, glaube ich, dieser europäische Gedanke, der wichtig ist, eben dass sich Deutschland ein Vertrauen erarbeitet hat bei seinen europäischen Partnern, dass die europäischen Nachbarländer das Vertrauen in Deutschland hatten, auch als wiedervereinigtes größeres Land eine proeuropäische Rolle zu spielen. Ich glaube, die Wiedervereinigung wäre ohne dieses in Jahrzehnten erarbeitete Vertrauen auch nicht möglich gewesen. Und ich glaube, so ist es eine Mischung aus verschiedenen Konstellationen, zu diesem Ergebnis geführt hat. Und es war wahrscheinlich tatsächlich das Glück, dass wir für einen kurzen Zeitraum dieses Zeitfenster hatten und es gelungen ist, es zu nutzen.
Und jetzt umgemünzt auf Korea, Nord und Süd, glauben Sie, dass da was mal möglich sein wird?
Ich glaube, eine Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel hat natürlich ganz andere Schwierigkeiten. Das Auseinanderfallen wirtschaftlich zwischen den beiden Teilen ist ein viel größeres. Ich glaube, auch dort, wenn es einen Zeitpunkt geben sollte, wird man eine große emotionale Zustimmung dazu finden. Auch wenn die Wiedervereinigung, glaube ich, jetzt im Moment in Südkorea zumindest nicht auf der aktuellen Tagesordnung steht. Ich würde es dem Land wünschen.
Ich auch und ich glaube viele, viele, viele andere Menschen auch. Michael Pulch, EU-Botschafter in Australien, noch für die nächsten 2,5 Jahre in Canberra. Vielen Dank für diesen Besuch.
Vielen Dank auch für das Gespräch.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.